Und damit auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ja, Pfingsten, die Ankunft des Heiligen Geistes und die Gründung der Gemeinde Christi. Wir haben die Geschichte ja eben von Viktoria gehört. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht statistisch überprüft, aber ich gehe stark davon aus, dass Pfingsten so der Tag im Jahr ist, wo die meisten Predigten über den Heiligen Geist kommen. Und große Überraschung, bei uns wird es heute auch nicht anders sein. Meistens beschäftigt man sich ja an Pfingsten mit den Anfängen der Apostelgeschichte, wie der Heilige Geist nach Christi Himmelfahrt zu den Menschen gekommen ist, mit all den übernatürlichen Wundern, von denen wir eben gehört haben. Doch der Heilige Geist ist nun mal noch so viel mehr. Und dass er zu uns gekommen ist, hat noch so viel mehr Auswirkungen als das, worauf er manchmal reduziert wird. Und deshalb möchte ich es heute auch bewusst mal etwas anders machen und, wie Nathalie schon angekündigt hat, auch mal aus der Sicht des Alten Testaments auf diese Verheißung der Ausgießung des Heiligen Geistes schauen. Aber ich kann schon mal sagen, wir werden eine ganze Menge Parallelen dazu sehen, wie wir den Heiligen Geist auch im Neuen Testament kennen. Und unser heutiger Predigttext dazu steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 32, die Verse 9 bis 18. Schlag gerne gemeinsam mit mir auf, ihr seht es aber auch hier angebeamt. Jesaja 32, die Verse 9 bis 18 und ich lese uns aus der Elberfelder Übersetzung. Da spricht Gott durch seinen Propheten Jesaja. Steht auf, ihr sorglosen Frauen, hört meine Stimme, ihr Töchter, die ihr so sicher seid. Nehmt zu Ohren meine Rede. Über Jahr und Tag, da werdet ihr zittern, ihr Sicheren. Denn die Weinlese ist dahin, die Obsternte kommt nicht. Bebt ihr Sorglosen, zittert ihr Sicheren. Zieht euch aus und entblößt euch und umgürtet die Lenden mit Sacktuch. An die Brust schlägt man sich wegen der prächtigen Fluren, wegen des fruchtbaren Weinstocks, wegen des Ackerlandes meines Volkes, das in Gestrüpp und Dornen aufgeht. Ja, wegen aller Häuser voller Freude in der ausgelassenen Stadt. Denn der Palast ist aufgegeben, verödet das Getümmel der Stadt. Ofel und Wachturm dienen als Höhlen für ewig, zur Freude der Wildesel, zur Weidefläche der Herden. Bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgefreien Ruheplätzen. Und ich möchte noch für die Predigt beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine unendliche Gnade, dass du uns hier heute zusammengeführt hast, dass wir dich loben und preisen dürfen. Und Vater, wir danken dir für diese mahnenden, aber auch ermutigen Worte aus dem Buch Jesaja. Und wir bitten dich, Herr, segne das Reden und das Hören dieser Predigt deines vollkommenen Wortes, dass es in unsere Herzen fällt, dass wir begreifen dürfen, Herr, dass wir nur bei dir Ruhe und Sicherheit und Frieden finden. Und Herr, bitte erfülle du uns und bewahre uns vor allen Ablenkungen, Anfechtungen und schenke uns jetzt vollen Fokus auf dein Reden. Im Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, wir glauben ja alle an den Dreiein-Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Verständnis von Vater und Sohn ist, glaube ich, bei den allermeisten Christen noch sehr, sehr nah beieinander. Aber ich habe das schon erlebt, beim Heiligen Geist könnten die Überzeugungen und das Verständnis manchmal gar nicht weiter auseinandergehen, obwohl wir doch eigentlich alle dieselbe Bibel als Grundlage haben. Und ich habe mich ehrlich gesagt mal gefragt, woran das liegt. Vielleicht, weil der Heilige Geist am schwierigsten zu greifen ist. Weil ich meine, Vater und Sohn, das bekommt man noch irgendwie erklärt, das kennt man so aus dem eigenen Leben. Aber der Heilige Geist, das ist gar nicht mal so einfach, oder? Ich meine, erklär mal jemanden den Heiligen Geist, bestenfalls noch jemanden, der gar nicht an Geister glaubt. Und dann nicht nur einfach einen Geist, sondern auch noch den Heiligen Geist. Das ist gar nicht so einfach. Doch nicht nur das, das Thema mit dem Heiligen Geist, das ist auch unter Christen sehr umstritten. Ich habe Gemeinden und Christen erlebt, da wird dir gesagt, wenn du nicht mindestens 8 Stunden oder noch mehr am Tag in Zungen betest, dann hast du nicht den Heiligen Geist, dann bist du kein wiedergeborener Christ. Da ist man ja in solchen Gemeinden schon eher mal überrascht, wenn eine Predigt mal nicht vom Heiligen Geist handelt. Und in anderen Gemeinden fällt man von der anderen Seite vom Pferd, dass man sagt, wir können über alles reden, aber bloß nicht vom Heiligen Geist. Wenn wir das nur erwähnen, dann rasten direkt alle aus und tanzen und springen wie wild durch die Gegend. Vielleicht habt ihr ja solche Positionen auch schon mal gehört. Ich kann sagen, mir wurde beides schon an den Kopf geworfen. Und ja, das sind, wie gesagt, Extreme. Aber es zeigt uns nun mal, wie unterschiedlich der Zugang zum Heiligen Geist ist und dass da leider bisweilen bei manchen noch ein gewisses Schubladendenken vorherrscht. Also es ist gar nicht mal so einfach. Und ich weiß, dass wir auch alle einen höchst unterschiedlichen Zugang und Erfahrung zum Heiligen Geist haben. Und dabei ist der Heilige Geist doch als dritte Person unseres Dreieinen Gottes doch so viel mehr als das, worauf er in manchen Kampfdiskussionen dann reduziert wird. Ich habe uns mal eine Übersicht angefertigt, was wir so alles in Gottes Wort über den Heiligen Geist lernen. Ich sage schon, diese Übersicht ist nicht vollständig, aber es ist doch eine ganze Menge. Und wenn man sich das mal so anguckt, könnte man sicherlich mehrere Monate am Stück nur über den Heiligen Geist predigen. Man würde immer noch was Neues finden. Und nur um mal ein paar Schlaglichter zu nennen, man kennt ja den Heiligen Geist als Tröster oder als Fürsprecher oder als Gründer der Gemeinde. Und wir haben ja eben auch gelernt, dass die Ausgießung des Geistes die Grundlage für die Gemeinde ist. Und wir lesen auch, dass Gottes Geist uns leitet und führt und auch ermahnt. Und nicht zuletzt ist es ja auch der Heilige Geist, der Maria schwanger werden ließ. Und wer aufgepasst hat, der hat auch schon in dieser Übersicht entdeckt, womit wir uns heute im Detail beschäftigen werden. Denn der Heilige Geist ist es, der nun mal inmitten von Zerstörung und Hoffnungslosigkeit und Trauer eine Erneuerung und vor allem auch göttlichen Frieden schenkt. Und vielleicht ist ja das genau für dich heute besonders relevant. Denn Gottes Wort zeigt uns, wie Gottes Geist alles neu macht und er uns das gibt, wonach wir uns im tiefsten Herzen sehnen. Und das klingt vielleicht, zugegeben, nicht im ersten Moment wie das klassische Pfingstwunder, aber glaub mir, es ist genau das, nur halt aus einer anderen Perspektive. Und damit kommen wir dann auch mal zu unserem Text aus dem Buch des Propheten Jesaja. In Jesaja 32 richtet sich der Blick auf das kommende Königreich Jesu, das Reich Gottes. Gott verheißt durch seinen Propheten das kommende Reich der Gerechtigkeit und macht seinem Volk zugleich deutlich, dass es eben auf seinen eigenen Wegen mit ganzer Intensität an diesem Reich vorbeiläuft. Und das hatten alle Propheten gemeint, damals wie heute. Sie konfrontieren die Menschen mit Gottes gerechten Zorn und sprechen aber auch eine Einladung aus, wieder zu ihm umzukehren. Und euch ist wahrscheinlich in dem Text sofort Vers 15 aufgefallen, wo wir lesen, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird. Ja klar, es ist Pfingsten und da werden wir gleich auch im Detail draufschauen. Aber wir haben es gelesen, Jesaja beginnt zuvor mit einer schonungslosen Diagnose der Wirklichkeit. Und ja, vielleicht würde mancher einer hier diesen Teil ganz gerne überspringen, denn Konfrontation mit Sünde und Schuld ist nun mal selten angenehm. Aber erst, wenn wir uns wirklich mal dem ausgesetzt und uns damit befasst haben, dann können wir auch wirklich begreifen, wie groß und kraftvoll diese Verheißung eigentlich ist. Also lasst sie uns bitte nicht unter den Teppich kehren. Denn zuallererst sind Gottes Worte damals wie heute ein liebevoller, aber auch dringlicher Hinweis, dass wir sehenden Auges auch an Gottes Güte vorbeischrappen können. Denn ich hatte ja gerade schon gesagt, Gott hat damals schon seine Propheten gebraucht, um seinem Volk aufzuzeigen, dass sie sich für die Sünde und gegen Gott entschieden haben. In seltenen Fällen haben sie dann auch Buße getan und sind umgekehrt. Halleluja. Aber meistens nun mal leider nicht. Wir lesen in Gottes Wort, dass die Propheten verlästert und schlimmstenfalls sogar hingerichtet worden sind, weil sie die Menschen nun mal so eindrücklich mit ihrer Sünde konfrontiert haben. Und mal ganz ehrlich, wie denken wir eigentlich, wenn jemand uns ungefragt mit unserer eigenen Sünde unter der Autorität Gottes konfrontiert? Vielleicht sind wir da gar nicht so ähnlich, so anders. Und so ist es auch in unserem Text. Bevor Jesaja die gute Nachricht mit der Wiederherstellung bringt durch den Heiligen Geist, ist er ja eine recht lange Mahnrede. Und hier ist der Teil an die Frauen von Jerusalem. Und die sollten wir uns auch selbstbewusst mal zu Herzen nehmen. Weil Gottes Volk dachte, es sei schon alles in Ordnung. Es ist Wohlstand da, die Felder blühen, wir lesen überall ist gute Laune in den Häusern, Es ist kein Krieg schon längere Zeit. Und wenn Gott doch irgendetwas auszusetzen hätte, dann hätte er das doch bestimmt schon längst in die Tat umgesetzt. Doch genau da setzt Gott auch bei uns an. Auch wenn auf den ersten Blick vielleicht alles sicher zu sein scheinen mag, kann die Wahrheit ganz anders aussehen. Eine gute Ernte ist auch nur eine momentane, scheinbare Sicherheit. Gute Laune täuscht nur in den Häusern darüber hinweg, dass eigentlich Furcht und Zittern vor dem gerechten Zorn Gottes angebracht wäre. Dass Gott seine Drohungen noch nicht vollendet hat, liegt einzig und allein an seiner Gnade und an seinem Langmut, dass er immer noch mal die Chance gibt, dass man zu ihm umkehrt. Aber irgendwann ist nun mal Schluss. Und so wurde es dann auch im Laufe der Geschichte, weil ein Jahr später haben die Assyrer Jerusalem platt gemacht. Da hat Gott sein Urteil vollendet. Weil manchmal merkt man ja erst im Nachgang, wie falsch man mit seinen Warnungen, mit seiner Wahrnehmung, mit seinen Überzeugungen lag. Und dann fragt man sich, warum man diese Warnungen eigentlich nicht doch mal besser ernst genommen hätte. Denn trügerische Sicherheit ist ein Riesenproblem, auch in unserer Beziehung zu Gott. Weil ja, es ist leicht, sich jetzt in dieser Situation über die Frauen von Jerusalem lustig zu machen oder sich zu überheben. Aber wir sind doch kein Deut besser. Machen wir uns da nichts vor. Worauf verlassen wir uns denn? Auf unseren Kontostand? Auf unsere Fähigkeiten? Vielleicht auf unsere Freunde? Oder verlassen wir uns wirklich einzig und allein auf Gott? Unsere Götzen und unsere Sünden versprechen eine scheinbare Sicherheit, aber sie können sie nie wirklich geben. Das Volk der Israel dachte damals, wir sind Gottes erwähltes Volk, uns wird schon nichts passieren, weil Gott so gnädig ist. Und auch heute leben viele Menschen in dieser falschen Sicherheit. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich bin ja ein guter Mensch oder ich habe ein positives Karma oder ich gehe jeden Sonntag brav in den Gottesdienst und zahle vielleicht sogar noch meine Kirchensteuer. Aber diese Menschen sind trotzdem nicht errettet. Und ich möchte dir hier in aller Dringlichkeit sagen, wenn das auf dich zutrifft, wenn du noch kein wiedergeborener Christ bist, wenn du noch nicht Buße getan hast und Jesus als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann lebst auch du in einer trügerischen Sicherheit, was das ewige Leben angeht. Denn ein Leben in falscher Sicherheit ist mit Sicherheit zum Scheitern verurteilt. Und dieses Wissen ist wirklich wichtig, denn wenn wir Gott nicht zuerst unsere Illusionen und unsere Irrglauben zerstören lassen und wenn wir davon abkehren, um Gott und Vergebung bitten, dann sind wir auch nicht bereit dafür, Anteil an seinem Reich der Gnade zu haben. Auf Deutsch, dann können wir noch so lange uns mit Pfingsten beschäftigen, es wird nichts passieren. Denn nur so findet der Heilige Geist auch den Nährboden in unserem Herzen, in dem er wirken kann. Und genau deswegen spricht Petrus ja auch in seiner Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2,38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott belässt es nämlich in seiner Vollkommenheit nicht bei Verurteilung und Drohungen und Zerstörungen, sondern schenkt auch Hoffnung und damit kommen wir dann auch endlich zum Heiligen Geist. Ich lese uns nochmal diese wundervolle Verheißung aus den Versen 15 bis 18. Da steht, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird und die Wüste zum Fruchtgarten wird und der Fruchtgarten dem Wald gleichgeachtet wird. In der Wüste wird das Recht sich niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Dann wird mein Volk wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an sorgefreien Ruheplätzen. Das ist eine sehr bildliche Verheißung für das Pfingstwunder und alles das, was noch daraus entstehen wird. Wir finden in diesem Jesaja-Text mehrere Aspekte, was das Kommen des Heiligen Geistes so umfasst. Und ich habe das mal unter drei Überschriften zusammengefasst. Weil zuerst bringt er Fruchtbarkeit in die Einöde. Der Geist bringt Fruchtbarkeit in die Einöde. Wir haben eben in der Einleitung das Pfingstwunder aus Apostelgeschichte 2 gehört. Und das, was da passiert ist, hat nicht nur Jesus zuvor seinen Jüngern angekündigt, sondern wir finden es an vielen Stellen im Alten Testament schon. Mit der Aussendung des Heiligen Geistes breitet sich Gottes Reich auf Erden aus. Und zuallererst bringt es eben Erneuerung. Gottes Geist erneuert. Wir lesen, Wüsten werden zu Fruchtgärten und diese Fruchtgärten sind so unvorstellbar groß wie weitläufige Wälder. In Gottes Reich gibt es keinen Tod, keine Verwüstung und kein Brachland, sondern nur unendliche Fruchtbarkeit und das blühende Leben. Erneuerung bedeutet, dass Gottes Segen zurückkehrt. Doch bevor das passieren kann, muss erst alles weg, was diesen paradiesischen Zuständen im Wege steht. Bevor Gottes Geist in uns wirken kann, muss erst eine sinnbildliche Brandrodung in unseren Herzen stattfinden. Wenn du glaubst, dass du einfach nur beten und hoffen musst, dass Gott dich irgendwann segnet, dann bist du leider auch hier auf dem Holzweg. So wie Gott am Ende aller Zeiten die irdische Schöpfung vernichten wird, um sein Reich zu vollenden, muss er auch zuerst uns brechen. Die Verheißung des Geistes ist großartig, keine Frage. Aber wir müssen auch den Weg des Leidens mit Jesus gehen, unseren Stolz und unsere Sünden ans Kreuz bringen, um Anteil an dem gnadevollen Wirken des Geistes zu haben. Und lass es mich bitte in aller Deutlichkeit sagen, du kannst nicht um Erweckung bitten, ohne vorher Buße getan zu haben. Das ist kein Zufall, dass Petrus das schon in aller Deutlichkeit gepredigt hat. Man kann es auch ganz bildlich sehen. Wenn du dich gerade erschöpft oder ausgelaugt oder in einer geistlichen Wüste fühlst, dann kann Jesus dich durch seinen Geist neu beleben. Das ändert vielleicht zwar jetzt nicht alles von jetzt auf gleich, aber der Geist Gottes kann in dir ein neues Feuer entzünden, eine neue Motivation aufschenken oder eine neue Perspektive für dein Leben aufzeigen. Und bitte Gott darum, wenn du das brauchst, und er wird es dir geben. Wir sehen hier aber auch ganz klar, die Wüste, die macht sich nicht von selbst fruchtbar. Gott bewirkt das. Gott bewirkt die Wunder, nicht wir Menschen. Wir können uns noch so sehr aus eigener Kraft anstrengen, das wird uns nichts bringen. Es geht im Leben als Christ nicht darum, möglichst religiös oder spirituell zu sein, sondern dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns in seiner unendlichen Gnade heraus beschenkt und in uns wirkt. Denn Gottes Geist bringt eben nicht nur Erneuerung und Fruchtbarkeit, sondern noch etwas viel Wichtigeres, nämlich Gerechtigkeit. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist Gerechtigkeit? Fragen wir mal so, was ist eine gerechte Strafe, wenn jemand mit 100 Sachen betrunken in der Innenstadt über eine rote Ampel fährt? Was ist da eine gerechte Strafe? Oder lass es mich ein bisschen drastischer sagen, was ist eine gerechte Strafe, wenn jemand jemanden ermordet hat? Was ist eine gerechte Strafe für Sünde? Wenn ich euch jetzt fragen würde, würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen, weil wir Menschen ein höchst subjektives Verständnis von Strafe und Gerechtigkeit haben. Die Bibel lehrt uns aber, dass Gott als einziger vollkommen gerechter Richter die Strafe für Sünde definiert, und das ist nun mal der Tod. Und da wir Menschen allesamt ausnahmslos Sünder sind, hätten wir auch allesamt ausnahmslos den Tod für unsere Sünde verdient. Doch da Jesus Christus unschuldig am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, dürfen wir, wenn wir an ihn glauben, diese Hoffnung haben, dass wir ewiges Leben haben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist bezeugt uns das nun mal. Nicht nur sehen wir, wie Wüsten wieder fruchtbar werden, sondern er ist es nun mal auch, der uns die Gewissheit gibt, dass wir vor Gott gerecht gesprochen sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Im Reich Gottes, im Wirkbereich des Heiligen Geistes, wohnt die Gerechtigkeit im Fruchtgarten, so heißt es bei Jesaja. Und das bedeutet so viel wie, dass unser Bewusstsein über die Gnade Gottes und unsere Errettung im Zentrum unseres ganzen Lebens steht. Oder lasst es mich andersrum sagen, dort, wo Gottes Geist nicht in uns wirkt, da ist vieles, aber da ist keine Freude, keine Zuversicht und auch keine Hoffnung. Und dort, wo der Heilige Geist wirkt, dürfen wir uns fühlen wie im Paradies, wie im Garten Eden. Erfüllt vom Heiligen Geist schauen wir nicht auf diese irdische, gefallene Welt und was alles so schlimm darin ist, sondern sehen Gottes Schönheit und Pracht und Herrlichkeit in seinem ganzen Ausmaß. Wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, dann sehen wir, wie Gott wirkt. Dann sehen wir, wie Menschen gerettet werden. Dann sehen wir, wie Lebensgeschichten von Gott neu geschrieben werden. Da, wo inmitten des größten Leides noch Hoffnung ist. Da, wo Menschen trotz Verfolgung Gott anbeten und versuchen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das sind deutliche Zeichen, wenn jemand wirklich vom Heiligen Geist erfüllt ist. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, denn das Werk der Gerechtigkeit ist, so lesen wir auch, Ruhe und Sicherheit und Frieden für ewig. Denn die wahre Ruhe kommt eben nur aus der Gerechtigkeit Gottes. Weil auch in puncto Ruhe können wir uns ja heutzutage leicht täuschen lassen. Was machst du so, um zur Ruhe zu kommen? Weil gerade mit all den Medien heutzutage und man ist ständig erreichbar, man ist doch in einem Dauerstress. Und dann ist man die ganze Zeit erreichbar und lässt sich noch bei jeder kleinen Gelegenheit ablenken. Und da fragt man sich noch, warum man eigentlich so unausgeglichen ist. Und mittlerweile muss man sich ja auch schon fragen, warum Burnouts heutzutage eher die Regel als die Ausnahme sind. Weil wir sind dazu geschaffen, um in Gott zu ruhen. Ja, wir sind auch dazu geschaffen, gute Werke zu tun und Gottes Reich zu verwalten. Aber nach der Erschaffung der Welt, so lesen wir im Schöpfungsbericht, hat Gott geruht. Und wir sind dazu eingeladen, in seiner Ruhe zu verweilen. Der Mensch, der hat das dann durch den Sündenfall ruiniert. Und deswegen leben wir jetzt in der Unruhe, in der wir leben. Aber Gott lädt uns doch immer und immer wieder in seiner unendlichen Gnade dazu ein, in seine Ruhe zurückzukehren. Und der Heilige Geist führt uns in genau diese. Ja, wir neigen nur dazu, aufgrund unserer menschlichen Bedürfnisse und irdischen Verpflichtungen, uns aus dieser Ruhe ausbringen zu lassen. Gott drängt sich nicht auf. Der kommt in Ruhe, weil er vollkommen in sich selber ruht. Du kannst Gott nicht mal so nebenbei im Trubel wirklich begegnen und nebenbei noch eine Serie schauen oder Aktienkurse checken oder was auch immer dich so in Unruhe bringt. Falls du dich fragst, warum du diese Ruhe noch nicht spürst, weil die Sünde dich von Gott trennt. Alles das, was man so unter dem Begriff Sünde zusammenfassen kann, bringt uns nun mal aus dieser vollkommenen Gottesruhe wieder raus. Weil wenn wir uns mehr mit dem Weltlichen beschäftigen, wird das Geistliche zwangsläufig mehr in den Hintergrund geraten. Wie sieht es da bei dir aus? Kannst du für dich behaupten, dass du im Gebet so wirklich zur Ruhe kommst? Oder ist Gebet eher mal so schnell, schnell und ein Punkt auf der To-Do-Liste, der noch ganz schnell abgehakt werden muss, damit man ja heute mal gebetet hat? Ganz ehrlich, mir geht das auch manchmal so. Es gelingt mir auch nicht immer. Aber machen wir uns nichts vor, am Ende des Tages ist es doch immer unsere eigene Entscheidung, worauf wir unsere Prioritäten setzen. Weil wirkliche Nähe zu Gott finden wir eben nur in der Ruhe. Oder hast du schon mal jemanden flüstern verstanden, wenn nebenbei gerade ein Flugzeug startet? Gott drängt sich noch nicht auf. Und wenn es noch nicht deine Gewohnheit ist, so möchte ich dich an dieser Stelle auch ermutigen, dass deine stille Zeit auch mal wirklich still wird. Entfern alle möglichen Ablenkungen und komm mit Gott ins Gespräch und gebt euch vor allem Zeit. Vielleicht ist das an einem ruhigen Ort bei dir zu Hause, vielleicht gehst du raus in die Natur. Aber ich sag dir, wenn du das tust, das wird deine Beziehung zu Gott signifikant verändern, wenn du in die wirkliche Ruhe einkehrst. Und ja, in diesen Versen, die ich vorgelesen habe, da klingt auch schon eine Verheißung auf das ewige Jerusalem mit, in der das vollkommene Reich Gottes am Ende aller Zeiten entsteht, in der wir auch wieder in die vollkommene Sabbatruhe, in Gottes Frieden einkehren dürfen. Das ist Gottes Ziel für uns. Und das ist es eben, was Jesus uns auch verheißen hat und was an Pfingsten wahr geworden ist. So sagte er in Johannes 14, 26 und 27. Was kriegen wir hin? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Und im Kern ist das doch genau dieselbe Verheißung wie bei Jesaja. Jesus bekräftigt nochmal, die Welt gibt falschen Frieden. Nur bei Gott finden wir die wirkliche Ruhe und Sicherheit, nach der wir uns sehnen. Und am Ende des Tages sieht man die Anwesenheit des Heiligen Geistes eben nicht an der größtmöglichen Show oder den krassesten Wundern, sondern eben daran, dass gerade die Gemeinde hier Gott doch ein Ort des übernatürlichen Friedens und der göttlichen Ruhe ist. Das ist da, wo der Geist wirkt. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Der Heilige Geist und seine Ankunft ist der Wendepunkt für unser Leben und für die ganze Welt. Das ist genau das, was an Pfingsten wahr geworden ist. Pfingsten ist mehr als nur Feuerzungen und Sprachengebet und was man alles so damit verbindet. Pfingsten ist eine Botschaft der Hoffnung und der Zuversicht. Pfingsten ist nicht in allererster Linie Menschen geraten in totale Ekstase, sondern Menschen finden einen Ort, an dem sie Hoffnung für ihre Seele finden. Pfingsten ist der Start der neuen Schöpfung, der Gründung der Gemeinde und die Hoffnung für die Welt. Jesus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Türen zum Reich Gottes weit aufgerissen und durch die Kraft des Heiligen Geistes können und dürfen wir da auch hindurchgehen. Und wenn du bereits ein Kind Gottes bist und den Heiligen Geist in dir hast, dann ist das jetzt vielleicht wenig Neues für dich. Aber wir alle müssen doch immer wieder vor Gott demütig treten und auch ihn um Erneuerung und Heiligung in unseren Herzen bitten. Denn auch wir lassen uns immer wieder von Gott abbringen, indem wir unseren eigenen Begierden folgen und den Geist in uns dämpfen. Was würde Gott dir heute durch so einen Propheten wie Jesaja sagen, wo du seine Gnade verpasst? Was sind deine Begierden? Was sind deine Götzen? Was hält dich immer und immer wieder ab, in Gottes Ruhe zu verweilen? Warum lebst du in diesem oder jenem Lebensbereich noch nicht nach Gottes heiligen Ordnung, obwohl du doch eigentlich ganz genau weißt, dass Gottes Wort wahr ist und er nur das Beste für dich will, auch wenn du auf etwas verzichten müsstest? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist des Friedens und der Erneuerung und der Gerechtigkeit in dir. Aber du musst ihm auch Raum geben, dass er in dir wirkt. Ich sagte ja eingangs, der Geist ist vielleicht von den drei Personen unseres Gottes am schwierigsten zu greifen. Und vielleicht macht man es sich ein bisschen einfacher, indem man ihn mal nicht nur auf sein Geistdasein reduziert, sondern ihn auch mal anhand seiner Wirkungen festmacht. Der Paulus, der beschreibt das in Galater 5, die Verse 22 und 23 so gut, wo er schreibt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, da haben wir es wieder, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und das bedeutet so viel wie, wenn du Gottes Geist hast und Jesus von ganzem Herzen nachfolgst, dann wird sich das auch in deinem Lebenswandel manifestieren. Dann wirst du Jesus ähnlicher. Gott ist es, der das vollbringt, ja, aber wir müssen dem Geist Gottes auch Raum geben, indem wir uns selbst verleugnen und alles dafür geben, sonst wird das nichts. Denn bei all der Hoffnung und Begeisterung, die so mit Pfingsten mitschwingt, müssen wir uns auch eben bewusst machen, dass Jesajas Worte der Mahnung auch eine Relevanz für uns haben. Gott muss erst die falsche Ruhe und Sicherheit in uns vernichten, bevor er durch seinen Geist das Wirkliche in uns schenken kann. Und wenn er das tut, dann ist das vielleicht aus menschlicher Sicht erstmal nicht unbedingt schön, aber es ist erst recht ein Zeichen von Gottes Liebe. Aber wenn du noch kein wiedergeborener Christ bist, dann möchte ich dich zum Abschluss warnen, aber auch ganz besonders ermutigen. Den wahren Frieden, das ewige Leben, die einzige verlässliche Sicherheit gibt es nur bei Gott. Das ist kein Geschenk, was man so nebenbei bekommt, sondern man muss sich schon erniedrigen, seine Sünden bekennen und Gott um Vergebung bitten, wie wir gehört haben. Und zugegeben, das klingt im ersten Moment vielleicht gar nicht so attraktiv, aber glaub mir wirklich, das ist es. Ich habe das selbst erlebt, wie Gott mich aus völliger Hoffnungslosigkeit und Antriebslosigkeit und Verzweiflung herausgerissen hat und in mir wieder das blühende Leben entfacht hat. Ich bin Gott so dankbar, dass ich da selber Zeugnis sein kann, weil bevor ich Jesus kennengelernt habe und den Heiligen Geist bekommen habe, da war ich vieles, aber sicherlich nicht das blühende Leben. Bevor ich Christ war, hatte ich auf nichts Bock. Ich habe so ziemlich alle Menschen auf der Welt gehasst. Und ich hatte überhaupt nichts mit mir anzufangen, außer vielleicht Tag für Tag dahin zu vegetieren und zu hoffen, dass ich irgendwann einschlafen kann. Und ich bin Gott einfach nur dankbar, dass er mir durch seine Gnade eine neue Perspektive für mein Leben gegeben hat und mir Lebensfreude und Zuversicht zurückgegeben hat. Und glaub mir, so etwas kann nur der Heilige Geist uns schenken. Und das ist eben auch die Botschaft von Pfingsten. Pfingsten heißt, Gott hat die Hoffnung für diese Welt noch nicht aufgegeben. Selbst Wüsten können wieder erblühen. Kriege können enden. Aus Streit kann Freundschaft werden. Und egal, wie tief du gefallen bist, Gott kann und möchte und wird dich wieder aufrichten, wenn du ihn darum bittest. Und er möchte uns gebrauchen, diese gefallene Welt auch wieder zum Blühen zu bringen, indem wir seine frohe Botschaft verkünden. Es kommt aber nicht auf unseren Tatendrang an, sondern wie empfänglich wir dafür sind, dass Gottes Geist in uns und durch uns wirkt. Wünschst du dir Gottes Frieden im Herzen? Dann möchte ich dich ermutigen, kehre noch heute zu ihm um. Denn so wird Pfingsten auch für dich zum Wendepunkt in deinem Leben. Und ich möchte dich zum Abschluss bewusst einladen, lass dich auf das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben ein. und lies die entsprechenden Bibelstellen und bete zu Gott, was er dir damit sagen möchte und was er in dir bewirken möchte. Und streck dich nach der Frucht des Geistes aus und nimm dir regelmäßig Momente der Stille. Und du wirst sehen, wie der Geist Gottes dich Jesus immer ähnlicher machen wird. Und ganz persönlicher Tipp noch zum Abschluss. Versuch mal, die Ablenkung des Alltags wirklich auf ein Minimum zu reduzieren, dass du nicht ständig aus Gottes Ruhe wieder rausgerissen wirst. Denn dafür ist diese Ruhe im Heiligen Geist viel zu kostbar und viel zu wertvoll. Amen. Und ich möchte zum Abschluss noch für uns beten und danach werden wir uns im Lobpreis nach Gott ausstrecken. Allmächtiger Vater, wir kommen staunend und voller Ehrfurcht nun vor dich und danken dir für diese Worte, die wir hören durften. Vater, danke, dass du deinen Heiligen Geist in diese Welt gesandt hast, um uns zu zeigen, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern ja, dass du Hoffnung verbreitest, dass du uns Ruhe und Frieden und Sicherheit schenkst, dass du uns gerecht sprichst, Herr. Wir danken dir dafür. Herr, und bitte vergib uns dort, wo wir aus deiner Ruhe uns haben rausreißen lassen von der Welt. Herr, bitte, hab Erbarmen mit uns, führ uns wieder zurück in deine Gegenwart. Und ich bitte dich für alle diejenigen unter uns, die dich noch nicht als ihren Herrn und Retter angenommen haben, Herr, hab bitte Erbarmen mit ihnen und zeig du ihnen deine Gnade und deine Güte und deine Treue auf, Herr, dass deine Worte, die wir lesen, wirklich wahr sind. Herr, mach uns zu Botschaftern des Friedens. Schenk du Frieden unter uns. Und Herr, wir loben und preisen dich für deine Allmacht, für deine Güte und für deine Herrlichkeit. Wir loben dich, Jesus. Amen.